Ja, liebe Geschwister, wir leben in einer unruhigen Zeit. Und ich denke, dass es eine sehr gute Erfahrung ist. Wir wissen nicht, was kommen wird. Wir wissen nicht, was in 2 Wochen ist oder was in 3 Monaten ist. Was wir aber wissen ist, dass Jesus bleibt. Er ist das feste Fundament, er ist der Anker der Zeiten, er ist der Fels der Zeiten. Wir sind fest gegründet auf ihn, egal was kommt, er bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ist seine Zusage und wir sind Gott echt dankbar für sein Wirken und wir wollen festhalten an ihm. Wir haben das vorhin gesungen. Wir halten fest. Wir wollen festhalten an ihm. Und dazu wollen wir uns gegenseitig ermutigen hier heute Morgen. Und ihr habt ja eigentlich, soweit ihr alle zuhört, habt ihr die Nachricht gekriegt, die wir rausgeschickt haben. Für alle die, die das nicht bekommen haben, will ich das einfach auch nochmal wiederholen. Wir haben entschieden, eben die Versammlungen einzustellen, weil unsere Regierung das sagt. Wir wollen uns unterordnen, auch wenn es uns schwerfällt, wenn wir vielleicht Mühe damit haben, aber wir wollen ein Zeichen setzen. Und vorhin hat Dirk das auch so ein bisschen erzählt, er ist ja in Krankentransporten aktiv und kriegt eine Menge mit, in den Krankenhäusern ist er viel unterwegs. Und wir beten, wir sollten echt beten, ganz besonders für unsere Geschwister, die in dem Bereich dienen, nicht nur für unsere Geschwister, auch alle Menschen, die da drin dienen, ne? Die in den Krankenhäusern dienen, die in den Krankentransporten beteiligt sind, die Ärzte, die Pfleger. Sie brauchen besonderen Schutz in dieser schwierigen Zeit. Und Dirk hat beschrieben, jetzt gibt es ja so ein Besuchsverbot hier in Hannover, in den Krankenhäusern, Altenheimen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bedeutet, wenn kein Besuch mehr kommt. Oder wenn, ja, was dann alles aufbegehrt in einem. Man will vielleicht doch versuchen, die Grenzen zu durchbrechen. Da treten Aggressionen auf, da tritt Trauer auf, Wut, Zorn, Angst, all diese Dinge. Lass uns echt beten für unsere Mitmenschen. Und lass uns ein Zeugnis sein, dass wir Frieden und Ruhe haben und Zuversicht, weil unser Gott uns nicht im Stich lässt und diese Zuversicht auch weitergeben. Ja, lasst uns auch diese Zeit wirklich nutzen, um zu beten und Gott zu suchen in unseren Häusern. Manche sagen ja, dass das Ganze ja nicht so schwerwiegend ist oder nicht so schlimm ist, aber Geschwister, lasst uns wirklich mitfühlend sein und Nächstenliebe üben. Und wenn wir zu Hause bleiben, dann üben wir Nächstenliebe, weil wir Rücksicht nehmen auf die, die gefährdet sind. Wir tragen dazu bei, dass das Gesundheitssystem nicht total zusammenbricht. Wenn wir uns an die Anordnung der Regierung halten, dann sind wir wirklich Vorbilder. Und deswegen möchte ich euch auch wirklich ermutigen, das ernst zu nehmen, was wir jetzt hier rausgegeben haben. Nicht nur für unsere Gemeindeveranstaltung, sondern grundsätzlich für euer Leben. Das, was ihr hört, es ist wichtig, dass wir uns daran halten, dass wir uns zurückziehen, dass wir wirklich unsere Sozialkontakte auf das Notwendigste beschränken und gleichzeitig aber unsere Sozialkontakte über diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, wirklich intensiv nutzen. Geschwister, lasst uns echt verstärkt Leute anrufen, die alleine sind, die einsam sind, die vielleicht in schwierigen Situationen sind. Da gibt es eine Menge Geschwister, die im Moment hart zu kämpfen haben. Und lasst uns echt uns umeinander kümmern, über diese Wege. Und vielleicht schenkt Gott gerade durch dieses Fasten ein Mehr an Zuwendung zueinander. Und lass uns das wirklich aber auf diesem Wege tun. Wir haben echt ganz tolle technische Möglichkeiten und lasst uns diese nutzen. Ja, und lasst uns echt viel beten für die Obrigkeit, die Verantwortung trägt, für die Verantwortungsträger, die Entscheidungen fällen. Wie gesagt, für das ganze medizinische Personal, für die Erkrankten, für die, die gefährdet sind. lasst uns beten füreinander und darüber hinaus die Chance nutzen, für alle Menschen zu beten und für die Ausbreitung des Evangeliums, der frohen Botschaft zu beten. Lass uns diese Zeiten nutzen in den Familien. Und ich wollte gerne Stefan hier nach vorne, er hatte vorhin erzählt, wie sie als Familie miteinander die Situation erlebt haben. Und vielleicht erzählt Stefan einfach, wie sie zusammen das als Familie miteinander besprochen haben.
Ja, hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, vorab möchte ich euch auch noch etwas weitergeben, auch einen Bibelspruch, auch für uns als, ich denke mal, als KIGO-Mitarbeiter, auch gerade in diesen Tagen für die Familien wichtig ist. Und das steht im Prediger 7, Vers 14. Am Tag des Glücks sei guter Dinge. Am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso gemacht wie jenen. Gerade deshalb, weil der Mensch gar nichts herausfinden kann von dem, was nach ihm ist. Und ja, das hat uns, also mich spricht das so an, wenn wir Kinder hier jeden Sonntag haben, das ist für die ja mehr als nur Gottesdienst. Die kommen hierher und die spielen und die haben Freude miteinander und das hier Lachen und ja, lauter Freude bei den Kindern. Und das ist für die Kinder, wenn die hierher kommen, wirklich so ein Tag des Glücks. Und die toben, das ist mehr auch soziale Kontakte, also die sind hier wirklich glücklich miteinander und das leben sie auch aus und das ist schön. Und jetzt haben wir Tage, wo sie das nicht haben können, ne? Wo auch Freundschaften nicht so gepflegt werden können. Das ist für die Kinder echt Tage des Unglücks. Und auch für uns, auch in gewisser Weise als Familie. Ne? Wir sind zu Hause zusammen, gefercht in den engen Wohnungen, Sozialkontakte werden eingeschränkt, ne? Lagerkoller, wer weiß, wie es uns gehen wird. Aber wir wissen nicht, für was das alles gut ist, was danach ist. Und wir hoffen wirklich, das ist unser Wunsch als Kindergottesdienst, unsere Hoffnung als Kindergottesdienstmitarbeiter, dass diese Zeit in den Familien zur Stärkung wird, für die Familien. Dass in den Familien das Wort Gottes reichlich weitergegeben wird, dass Kinder hungrig sind nach dem Wort Gottes. Und das ist unser großer Wunsch. Und das möchte ich einfach an euch weitergeben und euch ermutigen. Und wir hatten heute Morgen als Familie eigentlich ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Oder ich als Papa. Ich saß morgens im Wohnzimmer, da kamen meine beiden Jungs, die sonst eher Spiele daddeln, Online-Spiele machen, die kamen auf mich zu und dem wurde so bewusst, Papa, heute ist ja Sonntag, was machen wir denn? Wir können ja gar nicht zum Gottesdienst gehen, gar nicht in die Gemeinde, wir sehen unsere Freunde gar nicht. Und ja, was machen wir denn da? Und überhaupt, wir haben ja auch Kinder, keine Kindergottesdienste, wie machen wir das, wie lernen wir auch von Gottes Wort? Und dann kam sie selber so auf die Idee, wir können das ja so machen, Papa, wir setzen uns mal hin und dann singen wir erst ein Lied zusammen. Mama setzt sich dann mit unserer kleinen Tochter, mit der Annelie zusammen und wir Jungs setzen uns mit dir zusammen und dann lesen wir einfach mal was in Gottes Wort. Und das fand ich so süß, weil ich das gar nicht bei unseren Kindern anstoßen musste, sondern weil sie selber auf mich zugelaufen kamen. Und das ist so für so einen Papa natürlich wirklich schön in solcher Situation. Und ja, das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen jetzt 22 Tage Psalm 19 lesen, jeden Tag 8 Verse, damit wir es auch gut verdauen können. Und das ist einfach so schön. Und Kinder, wenn ihr zuhört, möchte ich euch auch ermutigen, packt eure Papas und Mamas an dem Pullovers oder Tzitzi, sagt, was könnt ihr mir denn erzählen, was kannst du mir weitergeben heute, was hast du so mit Gott erlebt? Kinder, macht es ruhig mit euren Eltern und liebe Papas und Mamas, setzt euch mit den Kindern hin, abends bei Kerzenschein, morgens bei Sonnenaufgang und nutzt einfach die Zeit. Einfach, dass das Wort auch in den Familien weitergegeben wird und unser Kindergottesdienst dadurch auch eine neue Qualität erhält. Das ist halt unser Wunsch, den wir euch als Familien weitergeben wollen. Und ich möchte euch da echt für ermutigen, diese Zeit des Zusammenkauerns, des Lagerns in den Familien einfach ja als Gotteszeit zu nehmen und dass wir gestärkt daraus gehen, gestärkt als Familien.
Amen, Bruder.
Amen.
Amen.
Danke. Das Glas ist mein. Wie bitte? Sorry, Geschwister, wir haben hier gerade ein kleines Problem gehabt. Also ich kann das echt nur unterstreichen. Also Stefan, das ist wunderbar. Lass uns echt diese Zeit, diese Chance nutzen. Und ich glaube auch, dass es eine Chance ist für uns. Ich habe hier auch noch einige Nachrichten gekriegt und ich will das auch gerne hier teilen, weil es auch schade ist, wenn das hier unter den Tisch fällt. Und zwar habe ich hier von einer Schwester zwei Verse geschickt bekommen. Und zwar einmal Josua 1, Vers 9. Moment. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Und ein zweiter Vers. Der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott ist der Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Psalm 94, Vers 22. Dann ein wunderbarer oder zwei wunderbare Verse, die Raffi uns schickt hier. Wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder Heuschrecken oder Raupen im Lande sein werden oder sein Feind im Lande seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, wer dann bittet und fleht, es seien Einzelne oder dein ganzes Volk Israel, die da in ihrem Herzen die Plage spüren, jeder in seinem Herzen, und breiten ihre Hände aus zu diesem Hause, so wolltest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst, und gnädig sein. So betet Salomo, 1. Könige 8, Vers 37 und 38. Und meine Schwester schreibt, Jesaja 55, Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wir haben das ganz bestimmt nicht geplant hier. Letzte Woche haben wir uns das noch nicht vorgestellt, dass es so sein würde, aber jetzt ist es so. Eine andere Schwester schreibt, demütigt euch nun unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Das ist 1. Petrus 5. Denn er ist besorgt für euch. Herzliche Grüße und Shalom von Anja Pilger. Herzlichen Gruß auch an dich. Ja, wir wollen zusammen beten und dann wollen wir das Wort Gottes hören, wollen wir über das Wort Gottes nachdenken. Vater, wir danken dir für deine Zusage, für deine Ermutigung, für deine Stärkung. Ich danke dir für das Wirken des Heiligen Geistes hier und dort in den Häusern, überall, dass du gegenwärtig bist in den Familien, ja, bei jedem Einzelnen, der zu Hause sitzt und zuhört. Ich bete aber auch für alle die, die nicht zuhören können, weil sie die technischen Möglichkeiten nicht haben oder aus irgendwelchen anderen Gründen, Jesus. Wir bitten dich, dass du sie jeden Einzelnen segnest, aufbaust und stärkst und ermutigst. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest auch für dein Wort, Herr, für die Predigt deines Wortes, dass wir ja ein gutes Feld sind, wo dein Same hineinfallen kann und Frucht bringen kann zu seiner Zeit. Wir danken dir, dass du mit deinem Geist hier bist, dass du bei jedem Einzelnen bist. Ja, segne du uns jetzt, Herr. Segne dein Wort. Amen. Ja, wir sind in den Sprüchen und wir werden einfach weiterlesen, trotz Krise und allem drum und dran. Gott ermutigt uns auf vielfältige Weise, das ist was Wunderbares. Aber wir wollen auch bereit sein, auf Gottes Wort zu hören, über diese konkrete Krise hinaus. Diese Krise ist ja nur etwas, was uns wachrütteln soll, was uns unsere Sinne schärfen soll, was uns auch vor Augen führt, hey, orientiere dich an dem, was wirklich wichtig ist. Setz die Prioritäten in deinem Leben richtig. Und die oberste Priorität in unserem Leben sollte sein, der Wille Gottes. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Jesus sagt, das sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen Gottes suchen, tun, die Gottes Wort hören und halten Und das wollen wir, daran wollen wir festhalten, daran wollen wir bleiben. Wir wollen weiter uns ausstrecken danach, dass Gott uns Wachstum schenkt, so dass wir bereit sind, dass wir wach sind, dass wir, wie gesagt, auch gute Zeugen sind. Und das sind wir durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist hat das Wort gegeben, damit wir wachsen können. So gehen wir in Sprüche 11 hinein und schlagen Sprüche 11 auf. Die Ordner können euch jetzt leider nicht die Bibel bringen, das müsst ihr jetzt selber machen. Ihr müsst eure eigene Bibel aus dem Bücherregal holen, wenn ihr sie nicht schon längst vor euch liegen habt. Ja, stimmt. Ja, Stefan. Ja, da kannst du ja später noch, kannst du ja nachher nochmal sagen. Also, Sprüche 11, Vers 16. Eine anmutige Frau erlangt Ehre, aber ein Thron der Schande ist eine Frau, die Redlichkeit hasst. Hier ist eine von 13 Sprüchen, die sich gezielt mit Frauen auseinandersetzen. Und zusätzlich zu diesen 13 Versen, zu diesen 13 Sprüchen, endet das ganze Buch der Sprüche mit einem Lobgesang auf eine tüchtige Frau. Die Sprüche haben also durchaus etwas zum Thema Frauen zu sagen. Und zwar sehr Unterschiedliches. Wir kennen, wie gesagt, manche Verse, die ganz schön deftig sind. Wir werden gleich nachher auch noch einen lesen. Aber in dieser wirren Zeit, wo wir nach Orientierung suchen, wo wir nicht mehr wissen, nicht mehr uns klar ist irgendwie als Gesellschaft, was ist ein Mann, was ist eine Frau, wo wir so wenig Orientierung darin haben, für unsere Identität, da ist es wichtig, Gottes Wort zu suchen. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Ich möchte lernen von Gott, ein rechter Mann zu sein. Ja, ein Mann Gottes möchte ich werden. Ich möchte nicht eine Frau Gottes werden, ich möchte ein Mann Gottes, weil ich als Mann geboren bin. Ich möchte lernen von Gott, was es heißt, ein Mann zu sein, was er darunter versteht. Ich möchte nicht von diesen ganzen Bildern aus der Welt geprägt werden, sondern von seinem Bild. Nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild gestaltet werden. Und das ist das, was uns Gott vor Augen stellt. Als Männer stellt er uns einen Mann vor Augen. Jesus ist dieser Mann, an dem du dich orientieren kannst. Und er hat aber auch viel Lehre in seinem Wort über das Mannsein. Wie ist das nun mit den Frauen? Jesus ist keine Frau gewesen. Natürlich können Frauen auch sehr viel von Jesus lernen. Sie sollen auch umgestaltet werden in den Charakter Jesu. Und doch sind Frauen anders als Männer. Und Männer anders als Frauen. Und so dürfen wir das also nicht, nochmal, das, was in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sehr stark betont ist, dass Männer und Frauen gleich sind. Dass sie eigentlich unterschiedslos sind. Die körperlichen Merkmale werden sozusagen ganz runtergespielt. Männer und Frauen sind Menschen und sind gleich. Das ist die Botschaft, die in unserer Zeit verkündet wird. Gottes Wort, im Gottes Wort finden wir auch interessanterweise ähnliche Aussagen. Wenn zum Beispiel im Galaterbrief Kapitel 3 gesagt wird, in Vers 28 Oder Vers 27 setze ich mal ein. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ganz spannender Vers, wird gerne auch herangezogen, um deutlich zu machen, ja, das ist doch so, das ist doch richtig so. Vor Gott zählt der kleine Unterschied nicht. Und ich sage, ja, das stimmt, das ist wahr. Vor Gott zählt der kleine Unterschied nicht. Männer und Frauen sind gleich geliebt. Sie sind beide gleich viel wert. Sie sind gleich wichtig im Reich Gottes. Dieser Unterschied zählt nicht mehr für Jesus in seinem Verhalten einer Frau oder einem Mann gegenüber. Gott wendet sich den Frauen und den Männern zu in gleicher Weise. Er liebt sie in gleicher Weise. Er hat gleicherweise für beide einen wunderbaren Plan. Sie haben beide einen wichtigen, wertvollen Platz in seinem Reich. Da gibt es keinen Unterschied. Und doch ist es so, dass es einen Unterschied gibt. Denn wenn Paulus dann im Epheserbrief über Mann und Frau lehrt, dann sagt er nicht, ihr Männer und Frauen, sondern er sagt, die Frauen sollen sich unterordnen den Männern. Die Männer, ihr Männer, liebt eure Frauen. Er richtet unterschiedliche Aufträge an die Männer, an die Frauen. Es ist derselbe Paulus. Es ist derselbe Geist, der durch Paulus spricht. Na, manche wollen die Aussagen, die Paulus macht, zu Frauen gerne disqualifizieren, indem sie sagen, ja, Paulus, das war ja so ein Macho, das war so ein Frauenhasser irgendwie. Aber derselbe Paulus sagt, in Christus zählt das nicht mehr, Mann oder Frau. Das ist derselbe Paulus. Es ist derselbe Paulus, der die Männer beauftragt, ihre Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Frauen sollen geliebt werden, so wie Christus die Gemeinde liebt. So sollen die Frauen gesegnet werden durch die Männer. Paulus gönnt den Frauen was. Er ist kein Frauenhasser. Das kannst du dir abschminken. Also, auf der einen Seite, im Wert macht Gott keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Und deswegen befiehlt Petrus auch durch den Heiligen Geist den Männern, achtet eure Frauen, respektiert sie als solche, die auch Mitteilhaber der Gnade sind. Das ist 1. Petrus 3, kommen wir nachher zu. Respektiert eure Frauen. Weil Gott sie liebt, weil Gott sie wert achtet, weil sie Teilhaber der Gnade Gottes und der Herrlichkeit Gottes sind. Und trotzdem macht Gott einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Weil es einen Unterschied gibt, weil sie unterschiedliche Aufgaben haben, weil sie unterschiedlich geschaffen sind. Und so gehen auch die Sprüche auf, dezidiert auf die Frauen ein, auf, und so wie die Sprüche das so machen. Einerseits stellen sie fest, was Fakt ist, was Realität ist. Sie stellen das in sehr drastischer, kurzer Weise dar, wie es unter der Herrschaft der Sünde in dieser Welt ist. Sie stellen aber auch das Ideal oft dar. Sie sagen, das ist das wunderbare Ideal, woran Gott wohlgefallen hat. Es werden Gottlose und Gerechte gegenübergestellt. So auch, was die Frauen angeht. Was ist Gutes, Gott wohlgefälliges Frau sein und was ist nicht so Gutes, nicht göttliches, nicht Gott wohlgefälliges Frau sein? Das gibt es. Und für alle Schwestern hier, die zuhören, gerade auch die Jüngeren, es ist wichtig, du musst dir klar machen, du wirst geprägt in deinem Frausein. Und du musst dich fragen, wovon lasse ich mich prägen? Und ihr Männer, auch ihr habt ein Frauenbild, was ihr dann unterschwellig auch auf eure Frauen oder auf die Frauen übertragt. Ihr setzt Frauen unter Druck, weil ihr selber dieses Frauenbild habt und dann irgendwie diese Erwartungen habt an die Frauen. Ihr solltet auch in eurem Frauenbild euch von Christus prägen lassen, von seinem Wort prägen lassen. Was ist eine gute Frau? Was sind Dinge, worauf ich Wert legen sollte bei meiner Frau? Und was sind Sachen, die auch zu vernachlässigen sind? Was sollte ich nicht so wichtig nehmen? So, jetzt gehen wir mal hinein hier, Butter bei der Fische, ne? Also, eine anmutige Frau erlangt Ehre. Was ist das für ein Spruch? Man kann diesen Spruch auf verschiedene Arten und Weisen deuten. Man kann ihn als, wie gesagt, ein Ideal deuten, wo sozusagen den Frauen gesagt wird, ja, es ist wichtig, Anmut ist was Wichtiges, ne? Oder man kann ihn als eine Zustandsbeschreibung nehmen. So ist das in der Welt. Die anmutigen Frauen, die erlangen Ehre. Ich denke, dass es so eine offene Aussage ist. Denn wir finden anmutige Frauen, die, wo dieses Wort auch zu finden ist, die nicht unbedingt positiv in Gottes Sinne sind. Ich denke zum Beispiel an Rahel. Rahel, die Tochter Labans. Jakob war ausgezogen, um in sein Vaterland oder in das Land seiner Vorväter zurückzukehren. Er wurde dort hingeschickt von seinem Vater und seiner Mutter, um dort eine Frau zu finden unter seinen Verwandten. Und er fand Rahel und er verliebte sich in Rahel, denn sie war schön. Sie war anmutig. Aber sie war, wenn wir das sehen in der weiteren Geschichte, dann sehen wir in Rahel etwas, was wir bei Lea so nicht sehen. Sie hat, und das zeigt sich in einem bestimmten Ereignis auf besondere Weise, sie hat den Götzen ihres Vaters mitgehen lassen. Was sagt das aus über diese Frau? Sie ist nicht unbedingt diejenige, die in Gottes Augen wertvoll und wichtig ist. Nein, sie war in Jakobs Augen wohlgefällig und deswegen hat sie Ehre erlangt, weil sie war seine Lieblingsfrau. Aber Gott, und das wird uns dann gezeigt, wie sie dann ihre Kinder bekommen, dass Gott sah, dass Lea zurückgesetzt war und er hat sich um Lea gekümmert. Gott hat auf Lea geachtet. Rahel war die Schöne und die Geehrte in Augen von Jakob. Er hat sie als seine Lieblingsfrau geehrt, aber Lea war zurückgesetzt. Doch Gott hat auf sie geachtet. Und sie ist es, die Juda geboren hat, durch den dann der Retter gekommen ist, durch diesen Stamm Juda, durch die Nachkommenschaft Davids, wo Jesus dann durch diesen Stamm in die Welt gekommen ist. Der Plan Gottes mit Abraham, in deinen Nachkommen wird die ganze Welt gesegnet werden. Dies ist durch Lea geschehen, nicht durch Rahel. Die Ehre war vordergründig, sie war von der Welt. Aber es gibt auch andersrum. Es gibt auch anmutige, schöne Frauen, die Ehre und Wohlgefallen bei Gott finden. Es gibt zwei wunderbare Beispiele. Abigail im ersten Buch Samuel, Kapitel 25. Sie war eine schöne Frau. Sie war aber auch eine kluge Frau. Und sie war eine gottesfürchtige Frau. Sie hatte einen Mann, der wirklich voll daneben war. Und sie hat es ausgebügelt, seine Gottlosigkeit, seinen Egoismus, seine Selbstzentriertheit. Sie hat das aufgefangen. Wir finden eine andere, anmutige, schöne Frau, die, und dieses Wort anmutig bedeutet, dass jemand Wohlgefallen bekommt, ne? Wohlgefällig ist, Gnade bekommt. Ne? Ja, genau. Er bekommt, ne? Er strahlt etwas aus, wodurch er die Herzen gewinnt. Und Esther war so eine Frau, die durch ihr Auftreten, durch ihr Äußeres den König eingenommen hat, den König von Persien. Sie hatte ein einnehmendes Wesen, wie man so schön sagt. Ihr Auftritt war brillant. Sie hat überzeugt. Da waren so viele Frauen, die Leute angeschleppt haben für den Perserkönig, der eine neue Frau haben wollte, weil seine alte ihm nicht mehr, ne, genügt hat. Und da war Esther diejenige, die überzeugt hat. Aber letztendlich war das Gottes höherer Plan. Denn es gab einen Judenfeind in Persien, der große Macht bekommen hatte, der Haman. Und er hat einen finsteren Plan. Und Gott hat Esther Gnade geschenkt vor dem König. Ihr Äußeres, ihr Wesen hatte eine Ausstrahlung, die dem König, ja, überzeugt hat, und sie hat Gnade bei ihm gefunden, so dass sie zur Königin wurde. Aber an einer anderen Stelle steht es dann, es ging dann darum, dass dieses Gesetz, was der König dann unter dem Einfluss Hamans erlassen hat, dass nämlich alle Juden umgebracht werden sollten an einem bestimmten Tag, ja, dass sie irgendetwas tun sollte, um das zu verhindern, um das wieder gerade zu rücken. Und das einzige Mittel, den einzigen Weg, den sie irgendwie gesehen haben, war, dass sie zum König geht, um etwas zu bewegen. Aber sie konnte nicht einfach zum König gehen. Sie konnte nur zum König gehen und hoffen, dass sie Gnade findet vor ihm. Dass er sein Zepter ausstreckt und es zulässt, dass sie kommen darf. Wenn er es nicht gemacht hätte, hätte sie sterben müssen, weil sie es gewagt hat, in seine Nähe zu kommen. Und so fand sie aber Gunst in seinen Augen. So war das so wichtig, dass sie anmutig war, dass sie etwas ausgestrahlt hat, was sie beim König Gunst hat finden lassen. Aber sie hat das nicht eingesetzt für sich selbst, für ihr eigenes Ziel, sondern sie hat gerungen im Gebet. Sie hat es unheimlich schwer gehabt, weil sie wusste, welches Risiko sie eingeht. Und sie hat Gott angefleht und hat alle um sie herum darum gebeten, dass sie mitbeten, damit sie Gunst findet beim König. So gibt es anmutige Frauen, die sich Gott untergeordnet haben und Ehre erlangt haben, auch vor Gott. Dazu kommen wir aber gleich. Hier steht jetzt, ein Thron der Schande ist eine Frau, die Redlichkeit hasst. Und das ist eindeutig. Da geht es darum, wie Gott die Sache sieht. Eine Frau, die Redlichkeit hasst, ist ein Thron der Schande. Ehre und Schande werden gegenübergesetzt, übergestellt. Eine Frau, die Redlichkeit hasst, die so ihre Schliche drauf hat. Sie ist am Ende ein Thron der Schande. Wir springen mal zu einem zweiten Vers, wo es um Frauen geht. Vers 22. Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. So ist eine Frau, die schön, aber ohne Feingefühl ist. Ein goldener Ring im Rüssel einer Sau. Jesus hat ja auch so ein ähnliches Gleichnis mal gebracht, Perlen vor die Säue, ne? Ja, die sind schon drastisch hier, die Sprüche. Aber ist doch gut zu wissen. Schönheit alleine reicht nicht. Du trachtest nach Schönheit, nach äußerer Schönheit. Das ist nicht das Entscheidende. Da kannst du auch mit einem goldenen Ring bekleidet eine Sau sein. Hier steht ohne Feingefühl. Man kann dieses Wort sogar besser noch übersetzen mit ohne Unterscheidungsvermögen. Na, es ist ja, im Fernsehen gibt es ja solche Frauenklischees auch, ne? In irgendwelchen Komödien oder so. Dann dieses hübsche Dummchen, so, ne? Das wird ja gerne eingesetzt, so, ne? So eine super schöne Frau, die dann echt so, aber so, wenn die den Mund aufmacht, dann kommt er so, und du denkst so, also, das Äußere allein, das reicht nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das drin, was innen drin ist, das ist das Entscheidende. Lass uns jetzt mal die Verse in 1. Petrus aufschlagen dazu. 1. Petrus 3. Im Neuen Testament wird auch darüber gelehrt. Und es fängt an mit ebenso. Und das bezieht sich auf das, was davor gesagt wird. Und es geht im Grunde in den ganzen Versen davor eigentlich um das, was Petrus in Vers 16 schreibt, von Kapitel 1. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, spricht Gott. Und vorher sagt er, euer ganzer Wandel soll heilig sein, soll geheiligt sein. Es geht um Heiligung. Was heißt es, ein Kind Gottes zu sein und wie ein Kind Gottes in dieser finsteren, gottlosen Welt zu leben? Was heißt es, Licht der Welt zu sein und Salz der Erde? Es heißt, anders zu sein. Römer 12 sagt uns, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ne? Passt euch nicht dieser Welt an. Und da geht es genau um diese Identität, Mann sein, Frau sein. Passt euch nicht an die Welt an, was die Welt unter Mann sein oder Frau sein versteht. Sondern richtet euch aus nach dem Willen Gottes. Sucht danach, was Gott gut findet. Das heißt, ein heiliges Leben zu führen. Und dann zeigt er in Kapitel 2 auf, heilig zu sein heißt, ein heiliges Leben in dieser Welt zu führen, heißt, sich der Obrigkeit unterzuordnen. Unterordnung heißt, gehorsam zu sein, zu folgen. Na, wir sagen dann zwar immer, na, weil wir ja auch in Deutschland eine spezielle Geschichte haben mit Gehorsam. Na, Gehorsam ist ja was Böses, weil wenn man gehorsam ist, dann tut man am Ende etwas, was ganz böse ist, wenn man jemanden hat, der einem Böses befiehlt und man einfach nur gehorsam ist, dann ist das böse. Aber wir drehen das dann um in unserer sündhaften Natur und sagen, Gehorsam ist böse. Aber Gehorsam ist nicht böse. Einem gottlosen, bösen Herrscher gehorsam zu sein, das ist böse. Aber nicht Gehorsam an sich ist böse. Und das machen wir gerne so, weil unser Fleisch will nämlich nicht gehorsam sein. Wir wollen unser eigenes Ding durchziehen. Wir haben unsere eigenen Ideen und eigenen Vorstellungen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert darüber, wie gehorsam ihr seid. Dass ihr das tatsächlich angenommen habt und alle zu Hause geblieben seid. Soweit ihr das eben mitbekommen habt und aber scheinbar haben sie alle mitgekriegt, fast alle, so gut wie alle. Nein, Gehorsam ist etwas, was gut ist und deswegen fordert Gott das. Das ist heilig, das unterscheidet uns auch von der Welt. Na? Leute lassen sich nicht gerne Vorschriften machen. Sie möchten gerne ihr Ding machen. Sie möchten gerne, dass sie nicht zu, sie haben Angst davor, zu kurz zu kommen, übersehen zu werden. Sie haben Angst davor, dass sie nicht, sich nicht genug um sie gekümmert wird. Deswegen fordern sie das dann ein. Aber Gott sagt, ordnet euch der Regierung unter. Weil Gott das eingesetzt hat, weil Gott Regierung einsetzt. Und er setzt auch Regierung ab. Vertraue Gott in dem Ganzen. Du sollst dich auch unterordnen deinem Chef, ob der jetzt gut ist oder böse. Ordne dich unter. Sei gehorsam. Und wenn du leiden musst, dann leide. Denn Christus hat auch gelitten für dich. Das ist die Aussage von Petrus hier. Jesus hat für uns gelitten und er ist auch gleichzeitig ein Vorbild für uns. Und dann geht es in Kapitel 3 weiter, ebenso ihr Frauen. Ja, die Frauen leiden auch viel. Sie haben in der Geschichte viel gelitten unter der Herrschaft der Männer. Aber Gott hebt das nicht einfach auf. Gott sagt nicht einfach so, jetzt Frauen, jetzt ist eure Zeit, jetzt nehmt das mal die ganze Sache in die Hand. Ja, ihr seid ja viel besser als die Männer. Nein, Petrus sagt, ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie eure in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Ordnet euch den eigenen Männern unter. Heißt nicht, dass Frauen sich allen Männern unterordnen sollen. Den eigenen Männern. Frauen sollen sich genauso wie Männer der Obrigkeit unterordnen. Ihrem Chef unterordnen. Frauen sollen sich ihren eigenen Männern unterordnen. Damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. Also, als Frau kannst du dich nicht damit rausreden, dass du sagst, ich würde mich ja gerne unterordnen, aber mein Mann, der ist so schräg drauf und der fragt gar nicht nach Gottes Willen. Also das geht gar nicht. Petrus sagt, ich kenne eure Leiden, ich weiß, dass ihr es schwer habt. Und wisst ihr, Geschwister, ich musste da so irgendwie die Tage drüber nachdenken. Ich habe auch mit ein, zwei Leuten darüber gesprochen. Ich finde es schon komisch, ne, wenn wir so auch in die Gemeinde sehen. Ich sehe hier so einige Frauen, also jetzt heute nicht direkt vor mir, aber ich kenne so einige Frauen in der Gemeinde, die einen ungläubigen Ehemann haben. Die meisten von diesen Frauen sind in einer Ehe gewesen und haben sich bekehrt. Und das ist ganz, ganz völlig unproblematisch. Solche Konstellationen kann es geben. Davon spricht Paulus in 1. Korinther 7. Es ist, natürlich kann es auch passieren, dass eine Frau sich ausstreckt danach, einen Mann zu heiraten, der nicht gläubig ist. Oder der vielleicht sagt, er ist Christ, aber nicht wirklich Christus untergeordnet ist. Ich kann nur jede Frau davor warnen, diesen Weg zu gehen, so wie Gottes Wort es auch sagt. Geh nicht mit dem Ungläubigen unter einem Joch. Das löst viele Leiden aus. Na, und ihr könnt unsere Schwestern fragen, die in so einer Konstellation leben. Das ist nicht einfach. Gott will das nicht. Macht das nicht. Aber interessanterweise, ich kenne kaum Männer, die in der Gemeinde sitzen und eine ungläubige Frau haben. Ich weiß nicht ganz genau, warum das so ist. Aber es ist interessant, dass Gottes Wort zu diesem Thema Frauen mit ungläubigen Männern einiges zu sagen hat, aber eigentlich so gut wie gar nichts darüber, über Männer, die ungläubige Frauen. Irgendwie passt das zusammen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und es ist natürlich traurig, es ist eine traurige Angelegenheit zu sehen, dass wir Schwestern haben, die Männer haben, deren, die nicht dem Wort gehorsam sind. Es ist ein Elend mit uns Männern. Gott möchte, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir seinem Wort gehorsam sind. Er möchte, dass wir Christus als Haupt haben. 1. Korinther 11. Das Haupt eines jeden Mannes ist Christus. Ist Christus dein Haupt? Ist er dein Herr? Ordnest du dich ihm ganz unter? Ich sage das auch bewusst zu den Männern, weil diese Verse gerne dann herangezogen werden von den Männern und sie ihre Frauen dann kritisieren und sagen, also meine Frau ordnet sich gar nicht unter. Du musst dich unterordnen, hier steht das. Und dann könnt ihr Frauen genauso sagen, du sollst aber auch Gott gehorsam sein, das steht hier auch. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir als Kinder Gottes miteinander reden, sondern wir sollen nicht uns gegenseitig das einfordern, wir sollen nicht einander anklagen und richten, sondern wir sollen umkehren und Gott gehorsam sein. Und durch die Liebe gewinnen. Und das ist der Schwerpunkt, worauf das hier liegt. Ihr Frauen, versucht, eure Männer zu gewinnen. Überwindet das Böse mit dem Guten, sagt Paulus in Römer 12. Überwinde, du kannst nicht mit dem Bösen das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist hier keine Garantie, dass du das schaffen wirst, Frau. Aber es ist eine Ermutigung dazu, es ist eine Wegweisung, es ist, öffnet eine Tür. Vielleicht gewinnst du deinen Mann durch deinen Wandel. Du wirst ihn aber nicht gewinnen, wenn du auf ihn rumhackst, über ihn rummeckerst, wenn du ihn fertig machst, wenn du dich verweigerst, wenn du Befehlsverweigerung machst oder sonst irgendwas. Ne? Du wirst das nicht hinkriegen. Du wirst ihn nicht zwingen. Du wirst ihn nicht zum Gehorsam gegenüber Gottes Wort zwingen können. Das kannst du nicht. Aber du kannst ihn gewinnen. Das ist möglich. Und dann wird hier gesagt, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Das ist, wisst ihr, das sind Frauen, so wie Gott sie liebt. Frauen, die rein sind. Gott liebt auch reine Männer. Das ist allgemein menschlich. Aber Frauen, nehmt es doch euch zu Herzen. Reinen Wandel. Und woraus fließt dieser reine Wandel? Aus Gottesfurcht, aus Ehrfurcht vor Gott. Gott ist mir das Wichtigste. Ich will am liebsten und vor allen Dingen nur Gott gefallen. So viele Frauen sind ständig damit beschäftigt, Männern zu gefallen. Genau, diese Fotos, es ist furchtbar, wie viele Frauen damit beschäftigt sind, ein Foto von sich zu posten in Instagram, auf WhatsApp, in ihrem Status oder sonst wie, wo sie sich darstellen mit Kussmund und heftig geschminkt, warum eigentlich? Warum postet man ein solches Bild von sich? Und lässt es in die Öffentlichkeit. Also ehrlich gesagt, ist das fast so wie die Huren, die an der Straße stehen. Und natürlich sind unsere Schwestern und die Frauen, die das machen, nicht alle gleich Huren, weil sie das so machen. Aber es ist die Art und Weise, verstehen wir, dass sich die Frauen dort das abgucken? Gar nicht bewusst, unbewusst. Es ist einfach so, so tickt die Welt, so machen das alle. Und ich muss das auch machen, damit ich mithalten kann. Und diese Gedanken habt ihr ja noch nicht mal. Das ist einfach so. Es kommt einfach so. Man denkt so, ja, ich will auch so sein irgendwie. Ich will auch so schön sein. Ich will auch so begehrenswert sein. Hier steht was anderes. Ein reiner Wandel, Gottesfurcht. Gott wohlgefällig zu sein. Das soll dein innerster Trieb sein. Gott wohlgefällig sein. Ich will Gott wohlgefällig sein. Und das gilt genauso für die Männer. Aber bei den Frauen hat es vielleicht noch mal ein größeres Schwergewicht. Gerade dieser Wunsch, gefallen zu wollen. Gerade dieser Wunsch, begehrt zu werden. Im Mittelpunkt des Interesses eines Mannes zu stehen. Und dann kommen wir wieder zu den Männern zurück. Warum legen die Frauen denn dann so viel Wert auf die Schönheit? Weil wir Männer so auf schön, äußere Schönheit so viel Wert legen. Weil uns das anbockt und anmacht. Aber das ist so wichtig für euch Schwestern, echt zu sehen. Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, Gott wohlgefällig zu sein, keine Menschenfurcht zu haben. Menschenfurcht heißt, mir ist es wichtig, was denken Menschen über mich? Was denken Männer über mich? Was denken auch Frauen über mich? Die haben ja auch den Konkurrenzdruck untereinander. Wer ist schöner? Ne? Die Schönste, die Anmutigste hat die meiste Ehre. Ne? Wird am meisten gesehen. Es geht hier weiter in Vers 3. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche. Durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Sondern der verborgene Mensch des Herzens in unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Also, hier ist wieder dieser Fokus. Was ist für Gott kostbar? Das ist die Frage. Und weißt du, Gott guckt nicht auf dein Äußeres. Heißt es, dass Frauen keinen Schmuck tragen dürfen, dass sie keine Haarflechten haben dürfen, keine hübschen Frisuren, dass sie sich keinen Schmuck umhängen dürfen, dass sie keine schicken Kleider irgendwie anziehen dürfen? Das ist eine falsche Fragestellung. Petrus sagt, das sei nicht euer Schmuck. Freiheit ist da. Aber man muss sich natürlich fragen, inwieweit man, wenn man das trotzdem tut, sich so intensiv äußerlich zu schmücken, inwieweit das nicht kontraproduktiv dem ist, worum es hier eigentlich geht. Das muss man sich einfach ganz nüchtern, weil, wie gesagt, Gott spricht hier kein Verbot aus. Wisst ihr, das wurde in der Geschichte dann immer wieder auch falsch gemacht, dass dann Gemeinde gesagt hat, du darfst das nicht anziehen oder du darfst so nicht auftreten und was weiß ich, ne? Diese Gesetze dann, ne? Kleiderordnung, die dann so einen hohen Stellenwert hat, dass da nichts, ne? Dass das die schlimmste Sünde ist im Grunde, wenn eine Frau mit einer Hose reinkommt oder sonst irgendwas, ne? Oder ne, einer hübschen Frisur. Nee, das ist nicht der Fokus. Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, inwieweit man da vielleicht dann wieder einen falschen, ja, das dann doch auslöst, auch unter den Schwestern, in welche Signale man den Männern gegenüber gibt. Ne? Das sind schon Fragen, die sich Frauen stellen sollten. Aber der Schwerpunkt liegt hier auf, was ist denn der wahre Schmuck einer Frau? Das ist der verborgene Mensch des Herzens, etwas, was du nicht äußerlich siehst. Es ist der Charakter einer Frau. Und wie soll dieser Charakter sein? Ein sanfter, stiller Geist. Sanft und still. Jesus spricht von den Sanftmütigen. Selig, die Sanftmütigen. Es gibt manche Frauen, die dann dagegen aufbegehren und sagen, ah, will Gott, dass wir alle so sanftmütig sind. Ich will nicht so sanftmütig sein. Selig, die Sanftmütigen. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wer wehrt sich hier gegen Sanftmut? Warum wollen wir nicht sanftmütig werden? Warum wollen Frauen nicht sanftmütig werden? Das ist doch was Wunderbares. Das ist Jesus-like. Das ist für Gott sehr kostbar. Und er gibt es gerade den Frauen, legt er es ans Herz. Das ist eigentlich als Frau, ne? Und ich sehe immer auch, Jesus stellt sich uns als Beispiel vor, uns Männern. Paulus sagt aber, die Frauen, wie die Gemeinde. Gott liebt eine sanftmütige, eine sanfte Gemeinde. nicht eine störrische Gemeinde, nicht eine, die sich aufplustert, die eine Gemeinde, die die Äußerlichkeit über das Innere stellt. Ein sanfter und stiller Geist. Dieses Wort still kommt nur noch an einer anderen Stelle vor. 1. Timotheus 3, da geht es auch um die Gemeinde. 1. Timotheus 2, da steht in Kapitel 2, Vers 1, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Die Gemeinde soll still sein. Und was bedeutet dieses still? Das bedeutet auch, also das hat unterschiedliche Bedeutungen. Still heißt tatsächlich leise, also ruhig, schweigsam. Jakobus sagt auch, sei langsam zum Reden. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Mach den Mund zu. Ja? Für Frauen manchmal vielleicht nicht so einfach, für manche Frauen also. Für manche Männer auch. Schweigsam, unauffällig. Ich will mich nicht in den Vordergrund spielen. Und das ist doch diese ganze Sache mit der äußeren Schönheit. Sich in den Vordergrund zu spielen, auffällig zu sein, aufzufallen, damit ich gesehen werde von dem Mann. Ne? Und da Gott zu vertrauen, zu wissen, Gott macht das. Ne? Ich brauche keine Angst haben, dass ich keinen Mann abkriege, weil ich so ein Mauerblümchen bin. Ne? Nein, du wirst gesehen werden, wenn du Wert auf deine innere Schönheit legst, dass Gottes Charakter in dir wächst, dann wird Gott dich mit dem Mann zusammenfügen, der darauf Wert legt. Und was ist das für ein Mann, der darauf Wert legt, dass eine Frau gottesfürchtig ist, einen reinen Wandel haben? Das ist ein gottesfürchtiger Mann. Einer, der nur auf die äußere Schönheit Wert legt, ja, der hat's vielleicht auch nicht so mit den inneren Werten, ne? Und dann wirst du in der Ehe ganz schön zu leiden haben. Also, dieses stille Leben, dieses unauffällige Leben, Geschwister, das sollten wir uns als Gemeinde auch vor Augen führen. Wisst ihr, es geht ja nicht darum, das Evangelium zu verheimlichen. Nein, das Evangelium soll raus. Christus soll verherrlicht werden. Er soll groß gemacht werden, aber wir als Gemeinde, wir sollen ein stilles Leben führen. Wir sollen uns nicht in den Vordergrund spielen. Wir sollen uns einfügen, ja, Unterordnung, wie gesagt, unter dem Staat. Also, wir gehen nochmal zurück zu Sprüche. Schließen das jetzt gleich ab hier. Ich bin ja gar nicht fertig geworden mit meinen schönen Petrus-Sprüchen hier. Bin voll abgelenkt worden. Ich war noch in 1. Petrus 3, entschuldigt bitte, das müssen wir noch zu Ende führen, Vers 5. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzen. Also du kannst deine Hoffnung nicht auf den Mann setzen, sondern du musst deine Hoffnung auf Gott setzen. Und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Das finde ich so stark, wie Petrus das auf den Punkt bringt. Er sagt, sie ordnete sich unter, sie nannte ihn sogar Herr. Sie war bereit, gehorsam zu sein. Aber sie war auch eine mutige Frau. Sie hat Gutes getan, wo es möglich war. Abigail ist auch so eine Frau. Eine mutige Frau, die Gutes tut. Und keinen Schrecken fürchtet, sondern gottesfürchtig ist. Ja, manchmal auch gegen ihren eigenen Mann. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Manchmal muss man in trotz aller Unterordnung auch ein Zeuge sein für Christus in der eigenen Familie. Eine Frau muss auch Zeuge sein gegenüber ihrem Mann. Aber in aller Ehrbarkeit, in aller Achtung, in allem Respekt, in Liebe, geführt durch den Geist Gottes. Ja, wenn du dieses sanfte, stille Wesen, dann kannst du auch Zeuge sein gegen die Gottlosigkeit deines Mannes. Und Gutes tun, ohne den Schrecken zu fürchten. Hinterher von deinem Mann fertig gemacht zu werden, weil du Gutes getan hast. Dazu brauchen Frauen die Kraft des Heiligen Geistes. Aber diese Haltung, das ist mein Eheherr, das gibt's ja heute überhaupt nicht mehr. Das ist völlig undenkbar. Was rede ich hier? Ich lese das Wort Gottes vor. Es tut mir leid. Auch in Sprüche Kapitel 12, Vers 4 noch ein Vers für die Frauen. Eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Und da steht die Krone ihres Herrn. Aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Also die tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes. Sie ist seine Ehre. Das, wie gesagt, das sieht man dann wunderschön in dem letzten Kapitel der Sprüche, wo solch eine Frau gepriesen wird. Und wo ein Mann sich so sehr erfreut an dieser tüchtigen, gottesfürchtigen Frau, die in Hingabe, ne, die Liebe Gottes auslebt in ihrem Dienst, in ihrer Familie und darüber hinaus. Aber Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Und das ist die Frage, willst du eine Krone sein oder willst du Wurmfraß sein? Und es entscheidet sich daran, wie ich Gottes Geist Raum gebe in meinem Leben, dass er mich formt. Und wie ich es auch zulasse, dass sein Bild von Frau sein mich prägt. Ich mache hier, na, Frauenfrühstück fällt ja wahrscheinlich aus, dann muss ich jetzt hier Frauenfrühstück heute machen. Ne? Aber wie gesagt, es gilt genauso für uns Männer. Wir sollten unsere Frauen darin ermutigen. Paulus sagt, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sie sich selbst für sie hingegeben hat, sie reinigend im Wasserbad des Wortes, damit sie keine Runzeln und Flecken hat, sondern makellos vor ihm steht. Sie zu reinigen, so dass sie eine wunderbare Krone ist. Es ist auch unsere Aufgabe als Männer, dass sie sich dahin entwickeln können, dass sie solche schönen Kronen werden. Unsere Hingabe, unsere Liebe. Dass sie anmutige Frauen sind, die Ehre erlangen vor Gott. Und dann tatsächlich auch Gunst vor den Menschen teilweise auch haben. Denen, die gottesfürchtig sind. Vater, wir danken dir für dein Wort und für die Orientierung, die dein Wort gibt in unserer Identität als Männer, als Frauen. Und wir beten, dass du ja hilfst, dass wir das einfach in diesen Tagen auch weiter noch studieren, ja, dass wir uns darin vertiefen. Wir beten, dass du uns hilfst, dass wir ja uns abwenden von diesen ganzen Bildern, die uns so eingeprägt werden. Hilf du, dass wir ja weise umgehen mit unserem Medienkonsum, Herr, wo wir so geprägt werden, unser Bild von Mann sein, von Frau sein, dass wir selber weise sind, wie wir uns darstellen und uns präsentieren selber in dieser Welt. Hilf du uns, dass wir weise werden und nüchtern und ja, darauf Wert legen, worauf dein Wort Wert legt, dass uns wichtig ist, wie du die Dinge siehst, wie wir, ja, auftreten, wie wir leben, wie wir wandeln, worauf wir auch Wert legen in unserem Leben. Herr, schenk, dass wir diese Tage darauf Wert legen, unser Inneres zu pflegen, dass innere Schönheit wächst in uns. Wir beten dafür, dass du ja uns hilfst, auch einander darin zu ermutigen und diese innere Schönheit zu pflegen. Der reine Wandel, die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor dir, dein Wohlgefallen zu suchen, Gutes zu tun, sich nicht abschrecken zu lassen von der Welt im Gutes tun, nicht nach dem Applaus der Menschen zu suchen, sondern wirklich allein dein Wohlgefallen an oberste Stelle zu stellen. Bitte segne uns dazu. Amen.